Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven,
sportfrei, oder?
Ja. Wusstest du eigentlich, dass ich in der Vorbereitung auf die heutige Folge mich an meinen Ficus Benjamina erinnert habe, der damals in meiner Wohnung im Krefelder Wall stand und der so jämmerlich vor die Hunde ging, obwohl ich mir alle Mühe gab und ich nie herausgefunden habe, woran das eigentlich lag. Aber nach dem Studium oder nach der Recherche für diese Folge weiß ich, es liegt einfach daran, dass ich seinen Standort verändert habe. Der Ficus war einfach nicht mehr da, wo er hingehört. Er wurde nicht umgetopft, er wurde mit seinem Topf einfach in einen anderen Ort gebracht, an einen anderen Ort gebracht und ist da jämmerlich eingegangen. Und warum erzähle ich diese Geschichte, Sven? Weil es im DDR-Fußball ja auch gang und gäbe war, dass man Vereine umgetopft hat oder dass man sie einfach mit dem Topf, mit Stiel und Blatt einfach woanders hin verfrachtet hat, wo sie dann unter einem anderen Namen Fußball spielen muss.
Dynamo Dresden, BFC Dynamo.
Also das ist ja so eine Ursuppe einer Aversion eigentlich, ne?
Ja.
Um die es ja unter anderem gehen soll. Ist das der Ficus, neben dem ich so nächtigte das ein oder andere Mal damals?
Ja, es gab den Ficus, also solange es ihn gab, gab es den Ficus.
Du hast mir einen Teppich ausgerollt, ja. Mehr bekam ich nicht, musste darauf schlafen, aber ich war zumindest nicht obdachlos, das war stimmt. Ganz schön.
Und dann gab es ja noch die, es gab noch die Schattentanne.
Die ist aber auch eingegangen. Das war eine Wohnung, die war wahnsinnig teuer am Krefelder Wall.
Ohne Licht.
Ohne Licht. Das war eine Wohnung ohne Licht, obwohl sie Fenster hatte.
Es gab keinen direkten Sonnenschein.
Es war eine Blackbox. Blackbox DDR, unser Thema. Du, Burkhard, und ich habe irgendwie geguckt, Mensch, womit sollten wir denn heute mal einsteigen? Und ich bin fündig geworden. Mhm. Und zwar in diesem wunderbaren Archiv, wo du mal schaust, was wurde denn damals in der DDR als Einstimmung eigentlich gesendet auf die kommende Saison. In den 70er Jahren war es ja vor allem Dynamo Dresden. Später war es der BFC Dynamo aus Berlin. Mhm. Beides also Dynamo, ne? Vereine, die eher dem Ministerium für Staatssicherheit, der Volkspolizei oder auch dem Zoll zuzuordnen war. Und da wurde ein Fan von Dynamo Dresden gefragt, was er denn so in der Kurve singt im leeren Stadion. Und was soll ich sagen? Es klingt nicht nur wie der Osten, das hier ist der Osten.
Hier auf dieser Tribüne steht normalerweise der nicht zu überhörende und nicht zu übersehende Fahnenblock. Thomas, 15-jähriger Oberschüler und ständiger Gast bei Heimspielen, wird so freundlich sein, uns die gebräuchlichsten Gesänge, die hier zu hören sind, einmal in aller Ruhe vorzuführen. Thomas,
gut.
Bitte tu uns doch mal den Gefallen.
Es geht, ei, ei, ei. Es geht, ei, ei, ei. Es geht, ei, ei, ei. Dynamo, ho, 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 ho.
Begeistern, ja, und auch in dieser Form keine Abstriche. Was wir uns alle auf unseren Fußballplätzen wünschen, ist ein zahlreiches, sachkundiges und auch faires Publikum.
Geile Abmoderation jetzt.
An den Gesängen wird es ganz gewiss nicht liegen, wenn Dynamo Dresden den Titel nicht verteidigen sollte.
Ist das geil, oder?
Aber es war eine weise Voraussicht.
Dynamo.
Ja, aber das war wirklich, es lag ja auch nicht. Also an den Gesängen lag es ja auch
auf
nicht.
Auf gar keinen Fall.
Es lag an ganz Fall. Vielen anderen Dingen und die wirst du ja, du hast dich ja mit dem BFC Dynamo ausführlich beschäftigt. Ich hatte da nicht so furchtbar Bock zu. Ein bisschen was weiß ich ja auch, aber das habe ich dich jetzt mal machen lassen. Die Idee für diese Folge ist ja gewesen, dass wir uns, dass wir versuchen, ein oder zwei Fragezeichen in Ausrufezeichen zu verwandeln in Bezug auf den DDR-Fußball. Und es gab für mich immer dieses große Fragezeichen, wer oder was war, bitteschön, die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe?
Den Vollnamen, den wussten manche gar nicht, die hier gespielt haben.
Nee, also es ist nur, ich bin bei Pumpe. Pumpe war Pumpe.
Genau. Ja, Pumpe ist Pumpe, Sven.
Pumpe
und
ist Pumpe.
Jetzt sind wir immer noch nicht sehr viel schlauer. Also Schwarze Pumpe ist ein klitzekleiner Ortsteil in der Lausitz und ist es bis heute. Und natürlich gibt es auch einen Grund, dass aus Schwarze Pumpe dann ein bedeutender Ort geworden ist. Lag daran, dass da Braunkohle im Boden schlummerte, die dann gefördert wurde mit gigantischen Maßnahmen. Also es war ein Wahnsinnsunterfangen, das die DDR sich da vorgenommen hat und dann auch mehr schlecht als recht umgesetzt hat. Und es gab dann später natürlich auch viele Menschen, die da hingezogen sind, die da ihre Kinder zur Welt gebracht haben. Und diese Kinder wiederum sind dann irgendwann im Fernsehen gelandet und waren dann bei einer TV-Sendung zu sehen, die mit den schönen Namen trug Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Da wurden also unterschiedliche Sachen vorgeführt, unter anderem auch von Menschen aus Schwarze Pumpe.
Wir erleben jetzt eine junge Artistengruppe aus vom Gaskombinat Schwarze Pumpe und sie zeigen uns eine Leiterdarbietung und ich kann euch sagen, die Übung, die wir gleich sehen werden, haben sich die jungen Artisten extra zum 7. Pioniertreffen einfallen lassen. Sehen wir es uns an. Start frei.
Ist das nicht herrlich verrückt? Extra zum 7. Pioniertreffen haben sie sich das. Und das war eine Leiterübung heißt im Prinzip nichts anderes als Stelzenübung. Also die waren zum Teil auf Stelzen unterwegs und haben ja irgendwelche Verrenkungen gemacht. Sah ein bisschen merkwürdig aus, aber es waren total viele Leute da. Also bei diesen,
sollten da sein, mussten da sein.
Ja, bei diesen staatlichen Veranstaltungen und die saßen meistens auch im Freien, meistens war das Wetter gut und es wurden Reden geschwungen, bei denen man im Prinzip ja nach dem dritten Nebensatz dann auch aufgehört hat zuzuhören. Das geht mir heute jedenfalls so, weil es einfach so anstrengend und so, die haben halt so kompliziert gesprochen, finde ich.
Wie macht man eigentlich Brillen sauber?
Weißt du das immer noch nicht? Die Brille ist immer noch, das ist immer noch die kleine Scheißbrille von deiner Frau.
Ja, ich werde aber bald mit ihr, weil Sven, ich werde mir so ein Gleichsichtmodell
ja, natürlich
holen. Aber noch, ja, ja, absolut. Also du hast mit der Schwarzen Pumpe und krümelst dich dadurch die Geschichten der Vereine, die es zum Teil auch schwer hatten, muss man sagen, ne?
Ja, das Interessante an der BSG-Aktivist Schwarze Pumpe ist, dass sie in den ersten handfesten Fußballskandal der DDR verwickelt
ist. Ja, da fängt es ja schon an mit BSG und nicht FC und so. Da sind ja Rechte mit verbunden im DDR-Fußball. Stimmt. Auch. Auch wie man sich Talente sichert und so. Dazu aber später mehr. Es gab also in diesem DDR-Fußball verschiedene Stufen. Und die sind, finde ich, ganz gut zu erzählen. Deswegen finde ich das Thema rund um den BFC Dynamo, den Rekordmeister des DDR-Fußballs, schon sehr interessant. 10-mal hintereinander sind sie Meister geworden. Ihre letzte Meisterschaft war dann doch nochmal ein Double. Sie haben es ja gar nicht so oft geschafft im FDGB-Pokal. Da haben sie einige Niederlagen auch einstecken müssen, aber am Ende holten sie dann doch nochmal das Double. Ich finde den schon sehr spannend, den Verein.
Ein extrem unbeliebter Verein?
Ja.
In der DDR. Mhm. Also ich glaube, wenn du heute mit Fußballfans sprichst, die den DDR-Fußball aus nächster Nähe mitbekommen haben, weil einfach immer der Verdacht im Raum hing, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, da sind die Schiedsrichter einbestellt worden, die parteitreu gewesen ist. Es war der Mielke-Club, es war der Stasi-Club. Mhm. Und
wer da immer spielte oder trainierte, Burgs war ja der Trainer über ganz viele Jahre, der sagte später auch nach der Wende, noch jahrelang sei er als Stasi-Schwein beschimpft worden. Ja. Wer auch immer da beim BFC gekickt hat, und da sind ja große Fußballer auch durchgegangen durch die Reihen. Ja, ein Thomas Doll spielte da. Ja. Andreas Thom, der dann nach Leverkusen ging, spielte viele Jahre beim BFC Dynamo. Das war natürlich schon die Schlussphase, in der auch viel Neid eine Rolle gespielt hat bei diesem BFC Dynamo, denn was Burgs, der Trainer, machen konnte, war Videostudium und einen Videorekorder zu haben in der DDR, das kostete damals 10.000 Ostmark, überhaupt einen zu kaufen. Und dass man das wusste, oder sie guckten gerne James-Bond-Filme übrigens bei Mannschaftsabenden. Ja, am Videorekorder, das sorgt natürlich für Neid, das sprach sich rum, ne? Mhm. Und es gab 2005 den Antrag, dem auch stattgegeben wurde vom DFB. Die DFL hat sich da reingeworfen, hat gesagt, nein, das können wir nicht machen. Der BFC Dynamo wollte auch 3 Sterne haben für 10 Meisterschaften. Und der DFB sagte erstmal, es ist okay, aber am Ende ist 1 Stern draus geworden, den sie auch auf ihrem Trikot haben dürfen. Aber sobald sie in DFL-Wasser kommen sollten, zweite oder erste Liga, müssten sie diesen Stern, in dem die Nummer 10 steht, ja, für 10 Meistertitel auf dem Trikot, müssten sie den abgeben.
Echt?
Also, ja, wenn aber wir schon.
Das macht doch gar keinen Sinn.
Naja, wieso? Die DFL würde sagen, in unserem Wettbewerb, zweite und erste Liga, sind das Meisterschaften, die wir nicht anerkennen. Und deswegen dürft ihr diese Sterne dann in der ersten und zweiten Liga nicht tragen. Oder diesen
einen. Was für ein Eigentor.
Es geht los mit dem
BFC. Aber dann wäre das ja mit Dresden und Magdeburg eigentlich auch so. Die dürften ja dann, also die dürfen dann auch deswegen kein. Also das ist ja echt.
Ja, es ist einfach so, wie es ist. Es geht los.
Aber es erklärt auch, ich habe das nicht gewusst.
Ja, du wirst mehrere Stellen haben, wo du denkst, das gibt's überhaupt
nicht. Das kann man doch nicht machen. Du kannst doch die Geschichte des DDR-Fußballs dann nicht einfach so ausklammern und sagen, euer Wettbewerb war minderwertig und deshalb findet er auf unseren Trikots nicht mehr statt.
Das war ein Thema, das war 2005, ein großes Medienthema und da hatte sich, so wie ich das gelesen habe, die DFL so positioniert für den ein Fall, Wahnsinn. Dass sie da ankämen, wäre das eben nicht so. Los geht es eigentlich gar nicht als, du kannst dir vorstellen, BFC Dynamo war nicht der erste Name, sondern es war Volkspolizei Berlin, VP Berlin, damit ging es los und damit ist ja auch die Zuordnung schon klar. Man ist also in diesem Bereich, der dann später auch rüberging in Dynamo, das waren die Vereine, die eben zugehörig waren zur Volkspolizei, zum Ministerium für Staatssicherheit, Dynamo Dresden war ja das gleiche Thema und so wurde eben die SG Dynamo Berlin dann später draus, als man sich dann auf diesen Namen verständigte. Und 1954 ist ein sehr spannendes Jahr, weil, und das sorgt natürlich für einen wirklichen Graben im Oberliga-Fußball, wurden Spieler abkommandiert, umgetopft, wie dein Ficus, von Dynamo Dresden zu Dynamo Berlin. Und das war so, dass die Dresdner dann mit ihrer zweiten Mannschaft und dem, was noch übrig war, da auffüllen mussten. Aber, und das ist ja das Lustige an der Geschichte, sie dann viel erfolgreicher erstmal waren. Und wenn man meint, ja Mensch, die Geschichte vom BFC Dynamo wird dann eine Erfolgsgeschichte. Nee, das war eben nicht so. Ne? Der BFC Dynamo, damals hieß er dann eben noch Dynamo Berlin, spielte auch gegen den Abstieg, gewann zwischenzeitlich 59 den FDGB-Pokal. Aber als Pokalsieger hatten sie sich ja qualifiziert für den Europapokal, aber damals in der DDR war es ja auch so, Mensch, man traute dem Braten nicht so international diese Mannschaft dann spielen zu lassen und schickte dann in diesen Wettbewerb Vorwärts Berlin. Die waren Vizemeister geworden in der Oberligasaison, spielten aber als Vizemeister, die hatten gar nicht den Pokal gewonnen, aber spielten für die DDR stellvertretend im Pokalwettbewerb.
Aber die waren zuverlässiger dann oder waren die sportlich einfach besser?
Das war zumindest die Einschätzung, ja, der DDR-Oberliga. Ja, dass man lieber Vorwärts Berlin in diesem Wettbewerb spielen lassen sollte und nicht den Verein aus der Hauptstadt eben von Dynamo Berlin, sondern eben Vorwärts. Dynamo schickte man dann lieber auf eine Reise nach China und da spielte man gegen eine Pekinger Stadtauswahl und man lief so unter ferner Liefen. Aber man war schon erstmal im Spitzenbereich des DDR-Fußballs angekommen, denn 1960 wurden sie Vizemeister. Und da denkt man natürlich, okay, sie haben jetzt da die Spieler von Dynamo Dresden bekommen, sie sind Pokalsieger, sind Vizemeister, die Geschichte geht so weiter. Aber ganz genauso war es nicht. Es war so, dass sie immer wieder mal gegen den Abstieg spielten, auch immer mal wieder abgestiegen sind. Es war nicht so, dass die immer in der Oberliga waren. Und das war der Obrigkeit nicht so genehm, weil es setzte sich so der Gedanke durch, wir brauchen Leistungszentren im DDR-Fußball. Das mit diesem Umtopfen und hier eine Betriebssportgemeinschaft, da irgendwie ein Verein, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und in der Saison 65-66 setzte man in der DDR Sportförderung auf eine Leistungskonzentration. Das heißt, man versuchte die Talente den Vereinen zuzuführen und gründete dann die Fußballclubs, den FC. Das war eine Art Gütesiegel, also die Gründung von Vereinen wie dann FC Carl Zeiss Jena. Ne? Also so war das, aus Motor Jena wurde der FC Carl Zeiss Jena, aus Empor Rostock, die kamen ja von Empor Lauter, wurde ja zu Empor Rostock und daraus wurde der FC Hansa Rostock. Also eine wichtige Zäsur im DDR-Fußball ist diese Gründung dieser FCs. Ne? Aufbau Magdeburg wurde zum ersten FC Magdeburg, Turbine Erfurt, ne? Also immer FC. Oder auch TSC Berlin wurde zum ersten FC Union Berlin. Ne? Und eben Dynamo Berlin zum Berliner FC Dynamo. Und da sind wir jetzt wirklich bei dem Namen angelangt, der sich dann so verfestigt, finde ich, in der Rückschau. Und dann gab es im Januar 66 die Gründungszeremonie. Jetzt ist Erich Mielke, der war schon lange da und wollte unbedingt seinen Verein in der Hauptstadt erfolgreich haben, der es bis dahin nicht so gewesen war, wie sich das Mielke wünschte. Und dann gab es da einen großen Empfang in der Dynamo-Halle und dort hing auch an der Wand folgender Spruch: Berliner Fußballclub Dynamo, unser Ziel, höchste Leistung, würdige Repräsentation der Hauptstadt der DDR. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Hauptstadtclub einfach deutscher Meister werden sollte oder DDR-Meister werden sollte. Das war da schon an die Wand geworfen. Was aber folgte, war der zweite Abstieg nach 1956 in der Saison 66-67. Und das war natürlich gar nicht nach dem Geschmack von Erich Mielke. Dinge mussten sich ändern und schon kam es zur nächsten Reform. Und ich glaube, an der Stelle kommt auch ein Verein von dir ins Spiel. Das war nämlich 1970 dann die Konzentration auf insgesamt 6 Mannschaften im DDR-Fußball, die auserlesen waren, in der Förderung eben besser gestellt zu werden als andere. Und man sicherte sich Areale. Also wo guter Nachwuchs war in gewissen Arealen, die wurden insgesamt 6 Vereinen zugeführt. Das war natürlich der BFC, das war Magdeburg, das war Jena, Dresden, Lok Leipzig und der Armeeklub Vorwärts Berlin. Du weißt, der ging ja dann nach Frankfurt auch und wurde auch umgetopft. Das waren dann die 6 auserlesenen Mannschaften und ich würde mal sagen, der BFC war da, Mielke sei Dank, Primus inter pares, und das sollte sich in den Folgejahren dann irgendwann auch einstellen in puncto Erfolg. Das so als kleiner Exkurs, ist echt viel Holz, aber ich finde das ziemlich interessant, wie sich das in den Epochen im DDR-Fußball so entwickelt hat und konzentriert hat.
Ja, und man kann nicht sagen, dass das von der Basis entwickelte Modelle sind.
Nein, das sind verordnet. Und ja, es gab ja seit jeher auch diesen Streit zwischen dem Deutschen Turner-Sportbund, das war das höchste Gremium, höchste Sportinstanz in der DDR, und den Fußballern gab es ja immer den Streit auch um Fördergelder und um Anerkennung. Und Mielke war so ein Fußballverrückter, auch Eishockey war für ihn ein großes Thema, dass er für den DDR-Fußball Fluch und Segen zugleich war.
Ja, würdest du so weit gehen und sagen, der war auch Segen für den DDR-Fußball?
Naja, zumindest was. Ich glaube, Mielke war für nichts ein Segen, aber er war natürlich einer, der sich für den Fußball stark gemacht hat, was die Förderung angeht. Das würde ich so nicht falsch verstanden haben wollen, auf keinen Fall.
Weil das Problem für den Fußball ist ja Zeit des Bestehens der DDR immer gewesen, dass man bei Olympischen Spielen für Erfolge im olympischen Fußballturnier in der Medaillenwertung maximal eine Medaille zugeschrieben bekommt. Ne? Also, dass man anders als im Gewichtheben oder in der Leichtathletik oder im Boxen oder keine Ahnung wo, wo es ja immer mehrere Gewichtsklassen gibt oder immer mehrere Sportarten gibt, dass im Fußball eben für unglaublich viel Aufwand am Ende nur diese eine Medaille steht. Und der DDR war es natürlich wichtig, im Medaillenspiegel möglichst weit oben zu stehen, um einfach die Leistungskraft und die Überlegenheit des Sozialismus auch in sportlichen Bereichen dokumentieren zu können. Und was die Staatsführung und der DTSB nicht bedacht hat, war einfach die Tatsache, dass der Fußball in der DDR trotzdem eine ungeheure Popularität besessen hat und dass die Menschen in der DDR, dass denen der Fußball einfach sehr, sehr wichtig gewesen ist. Und das war so eine Diskrepanz, die haben sie, glaube ich, bis zum Schluss, also die Oberen, Manfred Ewald zum Beispiel, der oberste Boss gewesen ist unter den Sportfunktionären, das haben die bis zum Schluss nicht so richtig begriffen. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe, Sven, erzählt das Schicksal von 2 Vereinen, von einem ganz besonders, die jetzt in deiner Aufzählung nicht aufgetaucht sind. Stahleisen Hüttenstadt nämlich und die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe, die beide gemeinsam in den vermeintlich ersten großen Fußballskandal der DDR verwickelt gewesen sind, 1970. Und ich hatte ja gesagt, wenn ich mich um Schwarze Pumpe kümmere, dann will ich auch ein bisschen was über diesen Namen erfahren. Warum heißt dieser Ort Schwarz? Wir haben uns ja früher im Westen darüber kaputt gelacht, wenn wir von der BSG-Aktivist Schwarze Pumpe gehört haben. Die Verrückten in der DDR, was haben die sich da wieder ausgedacht? Also ich kenne diesen Namen schon sehr, sehr lange, wusste aber nie so richtig, was eigentlich dahinter steckt. Und habe jetzt rausgefunden, dass dieser Name Schwarze Pumpe eine ganz interessante Geschichte hat. Das ist nämlich später der Name eines Wirtshauses gewesen, lag an der Verbindungsstraße von, also auf jeden Fall, ich glaube von Hoyerswerda nach Spremberg Ja, genau, von Spremberg nach Hoyerswerda gab es auf der Hälfte ungefähr gab's so ein Wirtshaus.
Zur Schwarzen Pumpe oder wie?
Ja, das hieß dann danach tatsächlich Schwarze Pumpe, wie es ursprünglich hieß, weiß man nicht. Aber im Mittelalter ist es so gewesen, dass alle Reisenden in diesem Wirtshaus Stationen gemacht haben und auch Soldaten. Also es gab ja auch viele Kriege, 30-jähriger Krieg wurde auch in der Lausitz ausgetragen. Und da hat man dann in diesem Rasthaus Stationen gemacht, weil es da eine Wasserpumpe gab. Mhm. Und dann haben aber die Fliehen, also die Verteidiger, die abhauen mussten, haben sich irgendwann gedacht, was können wir tun, damit wir den Gegner aufhalten können? Und dann haben sie sich gedacht, wir malen die Pumpe schwarz an, weil das Zeichen war, dass das Haus und die Pumpe, wo das Wasser pestverseucht ist. Und dann haben sie diese Pumpe schwarz angemalt und das Wasser war für denjenigen, der nachkam, nicht mehr zu verwenden.
Ach.
Und davon bekam dieses Wirtshaus also den Namen Schwarze Pumpe. Mhm. Und es war ein ganz kleiner Ort mitten in der Lausitz bis in die 50er Jahre hinein. Man wusste, es gibt da ein großes Braunkohlevorkommen. Und die DDR-Regierung wusste natürlich auch, dass sie einen ungeheuren Energiebedarf entwickeln würde, um einfach die Industrie wieder ans Laufen zu kriegen. Und dann hat man sich gedacht, okay, dann machen wir alles auf einen Schlag, machen wir alles an einem Ort, alles in der Lausitz und heben da dieses Braunkohlevorkommen. Und das Besondere ist gewesen, dass man also in Schwarze Pumpe oder in der Lausitz dann nicht nur die Braunkohle zutage gefördert hat, sondern eben auch die Veredelung der Braunkohle vorangetrieben hat, neue Methoden entwickelt hat, um die Gasversorgung über Braunkohle sicherzustellen. Man hat große Kraftwerke da eingerichtet. Man hat Brikettwerke gebaut. Alles an einem Platz war ein riesiges, ich glaube, in der Breite 4 Kilometer und in der Tiefe 8 Kilometer großes Areal mit unglaublich vielen Industrieanlagen hat man innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Und die junge DDR hat sich da fast übernommen, hat mehr als 1 Milliarde Ostmark da reingesteckt. Und alles auf die Karte Braunkohle in der Lausitz gesetzt. Also das war, wenn man so will, war das Ruhrgebiet der DDR, die Lausitz, ne? Also nach dem Krieg. Mhm. Ne? Was das Ruhrgebiet eben für die BRD bedeutet hat, war die Lausitz eben für die DDR. Und das bedeutete natürlich auch, dass man viele Menschen in die Lausitz holen musste, um einfach auch den Bedarf an Arbeitskräften da zu decken und dass man neue Wohnungen bauen musste. Und da ist dann eben auch aus Hoyerswerda, einer Kleinstadt mit 7000 Einwohnern, im Laufe der Jahre eine Stadt mit über 70.000 Einwohnern erwachsen. Nur mit Plattenbauten. Mhm. Und das hat ja dann später auch noch zu ganz anderen Konflikten geführt, ne? Diese Plattenbauten und die Menschen, die da drin untergebracht worden sind. Die große Frustration nach der Wende war in Hoyerswerda, glaube ich, wirklich mit Händen zu greifen. Und das Westfernsehen, wie man ja damals in der DDR sagte, das Westfernsehen hat sich damals Ende der 60er Jahre schon mit sehr neugierigen Menschen aufgemacht nach Hoyerswerda, um zu dokumentieren, was da eigentlich in Sachen Bautätigkeit los ist.
Man baut in Hoyerswerda nicht komfortabel, aber schnell. Um die Stadt schneller wachsen zu lassen, sind Baubrigaden aus der ganzen Zone hierher verlegt worden. In wenigen Jahren soll so eine Stadt entstehen, die halb so groß ist wie Cottbus. In ihrer Silhouette wird man die Kirchtürme vergeblich suchen, denn die Planer der Partei hielten Gotteshäuser für entbehrlich. Der Sozialismus Ulbrichtscher Prägung braucht keinen Gott.
Ja, das war
eindeutig
im Westen damals sehr wichtig, diese Feststellung zu treffen. Würde man heute vermutlich so auch nicht mehr machen. Mhm. Und es gab noch einen Aspekt, der, finde ich, auch Beachtung finden muss, denn in der Lausitz befindet sich auch das traditionelle Siedlungsgebiet der Sorben. Mhm. Das ist ja eine Minderheit, die auch diesen als Minderheit anerkannt ist, bis heute anerkannt ist, mit einer eigenen Sprache, einer eigenen Identität. Ich würde sagen, eher dem Polnischen angelehnt als dem Deutschen, und die leben da nach wie vor. Und als dann klar war, dass die DDR genau auf diesem Gebiet diese riesige Wirtschaftsanlage errichten würde, haben die Sorben einen Satz geprägt, der lautet auf Sorbisch. Ich habe das aufgeschrieben, ich hoffe, ich bringe das einigermaßen rüber. Czorna Pumpa, Żerow Serbca. Czorna Pumpa, Żerow Serbca. Schwarze Pumpe, ist das Grab des Sorbentums.
Ach.
Und vielleicht kriegt man mal ein Gefühl, wenn ich habe die Hymne der Sorben auch mitgebracht, um mal ein bisschen so zu hören, wie die Sprache eigentlich klingt. Text ist: Schöne Lausitz, ehrliche, freundliches Land meiner sorbischen Väter, Paradies meiner glücklichen Träume, heilig sind mir deine Fluren. Ja. Mhm. Denn der DDR-Staatsführung waren diese Flure nicht heilig, gab ja auch keine Kirchtürme, und die haben da wirklich das Land einmal komplett umgegraben. Die haben dann sich auch wirklich aberwitzige Ziele gesteckt, haben dann bis zu 100.000 Tonnen Braunkohle am Tag gefördert und verarbeitet.
Was?
Also aberwitzige Dinge. Und das ist das größte Kraftwerk seiner Art auf der ganzen Welt gewesen zu dem Zeitpunkt. Also eine riesengroße Anlage, natürlich auch eine Dreckschleuder vor dem Herrn. Was heißt natürlich? Und das war aber damals egal, weil man einfach diese junge DDR irgendwie ans Laufen kriegen musste und dafür einfach riesige Umweltopfer in Kauf genommen hat, einfach Achselzucken gesagt, ja, es gehört einfach dazu. Da gab es wahnsinnige Restbestände an Braunkohle. Das war dann wie so eine Teersuppe, die da tonnenweise abgetragen werden musste, und die wurde dann irgendwo auf dem platten Land verklappt. Da sind dann so Teertümpel entstanden, und die Menschen in den Dörfern rund um Schwarze Pumpe haben vom Staat frei Wasser bekommen, damit sie ihre Hausfassaden regelmäßig abspritzen konnten, weil sich da der Braunkohlestaub draufgelegt hatte, und denen ist die Wäsche gewaschen worden, weil die halt immer dreckig waren. Die hatten die höchste Sterblichkeit wegen Lungenkrebs in der Gegend. Richtig. Also es war schon wirklich
ein hartes Leben,
und steht aber für mich auch so ein bisschen sinnbildlich für ein junges Land, das verzweifelt versucht, irgendwie auf die Beine zu kommen und ja dabei einfach Dinge macht, die man aus heutiger Sicht nicht versteht, die aber damals wahrscheinlich einfach zwangsläufig passiert sind. Also ich würde da jetzt auch nicht irgendwie sagen, das hätte man da eigentlich wissen müssen und so. Aber es wurde eben auch Fußball gespielt. Das ist ja klar. Ich meine, du hast jetzt ein Land wie, oder das ist jetzt eine Stadt wie Hoyerswerda, wächst von 7.000 auf 77.000 Einwohner.
Ja, du brauchst auch Unterhaltung.
Genau. Du musst den Menschen etwas bieten, um sie von diesem Dilemma, das sie tagtäglich umgibt, von dieser schlechten Luft ablenkt. Mhm. Und dann haben sie also ein Stadion gebaut in Hoyerswerda, in Ludwig-Jahn-Sportpark, und haben da Fußball gespielt mit der BSG-Aktivist Schwarze Pumpe. Und die waren richtig gut und die hatten richtig Kohle, weil natürlich rund um dieses Werk Schwarze Pumpe einfach viel Geld im Umlauf war. Und der große Strippenzieher bei BSG Schwarze Pumpe Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war Siegfried Nofka. Und der hat viele Jahre später mal erklärt, wie er das gemacht hat, dass so viele relativ talentierte Fußballer in die Lausitz gekommen sind.
Ich konnte bieten eine ferngeheizte Wohnung, eine Garage, neue Gardinen. Die Frauen haben immer gemosert, ich muss ja den neue Gardinen kaufen und der Teppich passt auch nicht mehr. Das konnte ich alles bieten. Aber kein Handgeld, das war mir streng verboten.
Ja, Handgeld gab es nicht, aber es gab sonst vieles, was es in anderen Städten noch nicht gab. Und eine Wohnung in einer dieser Plattenbauten war damals einfach noch State of the Art in der DDR. Also das war, wenn du eine eigene Toilette, eigenes Badezimmer hattest, Fernwärme, also viel besser hast du es auch dann nicht antreffen können. Und das hat unter anderem auch den Trainer Peter Prell damals von Stahl Riesa in die Lausitz gelockt.
Aber hier war wesentlich mehr, was man auch familiär nutzen konnte oder mit seinen Kindern. Und ich war auch angenehm überrascht von der Sportanlage, die ich hier vorgefunden hatte. Die war ja nicht wesentlich schlechter als die, die wir in Riesa hatten. Und deswegen hat mir das eigentlich von Anfang an zugesagt.
So, und jetzt kommen wir aber langsam zum Skandal, Sven, denn die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe hat damals in der DDR-Liga gespielt, also in der zweiten Spielklasse, und war da richtig gut unterwegs, war auch drauf und dran, Energie Cottbus den Rang abzulaufen, und war vielen Funktionären drumherum,
dem FC Energie Cottbus,
längst ein Dorn im Auge. Also die waren so gut, und man fürchtete auf einmal die Konkurrenz eines Emporkömmlings, den man gar nicht so auf der Rechnung hatte. Und man überlegte, wie machen die das eigentlich? Weil die müssen ja auch unter bestimmten Kriterien trainieren. Die dürfen ja nicht machen, was sie wollen. Es gab ja damals so eine ganz merkwürdige ja, weiß ich auch nicht, so ein Alltag zwischen Profitum und Amateursport, das wurde eigentlich nie so richtig ausgedrückt. Man hat offiziell immer von Staatsamateuren gesprochen, auch wenn die DDR-Nationalspieler für die Olympischen Spiele meldete. Aber eigentlich waren das ja Spieler, die nur pro forma irgendwo in irgendeinem Werk angestellt waren. Und das war eben auch bei Schwarze Pumpe der Fall. Und offiziell durften die damals in der zweiten Liga höchstens 5 Stunden in der Woche am Vormittag trainieren und 20 Stunden in der DDR-Oberliga. Und dann dachten sich die Konkurrenzvereine, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dann schickten die Spione zum Training, die dann feinsäuberlich dokumentierten, wie viele Stunden pro Woche die trainiert haben. Und dann stellte sich ziemlich schnell raus, das kann alles so nicht funktionieren, obwohl das gängige Praxis war. Und dann wurden die angeschwärzt. Und zwar die und Stahleisen Hüttenstadt auch. Und gleichzeitig ging beim DTSB eine Beschwerde des holländischen Fußballverbands ein, der sich in der Qualifikation für die Europameisterschaft, glaube ich, mit der DDR messen sollte. Und da ging es dann darum, unter welchen Bedingungen in der DDR Fußball gespielt wird. Und die DDR fürchtete nun, dass sie für Olympia sich nicht qualifizieren, dass sie quasi disqualifiziert werden würde. Und man brauchte ein Bauernopfer im Arbeiter- und Bauernstaat. Und das waren dann Stahleisen Hüttenstadt und die BSG Schwarze Pumpe. Und die wurden dann im Laufe der Saison 1970-71 nach 2 Spieltagen jeweils eine Klasse nach unten gestuft. Und das war natürlich, das war total offensichtlich, was das sollte. Und es wurde dann auch in der DDR-Sportpresse entsprechend kommentiert. Das Deutsche Sportecho hat zum Beispiel geschrieben, das war natürlich auch alles vom Staat vorgegeben, was sie sagen sollten. Das Deutsche Sportecho hat also festgehalten, hier ist in verantwortungsloser Art und Weise Volksvermögen verschleudert worden. Ehrlichkeit, Anständigkeit und Sauberkeit wurden missachtet. Mithilfe dieser Machenschaften und Manipulationen ist der Aufstieg der BSG Schwarze Pumpe erheblich begünstigt worden. Also der Aufstieg von der Bezirksliga in die zweite Liga. Und dann hat auch Honecker höchstpersönlich noch den Daumen gesenkt und hat gesagt, das ist genau richtig, das Urteil, und die müssen runter. Aber die Menschen fingen halt an zu murren. Die Fußballfans lassen sich ja auch nicht alles gefallen. Das wirst du ja nachher auch noch erzählen. Definitiv. Wie sich die Menschen in der DDR gegen diese Übermacht des BFC Dynamo zur Wehr gesetzt haben, gegen korrupte Schiedsrichter und gegen alle möglichen Benachteiligungen.
Übrigens auch Fans vom BFC Dynamo, die hatten ja auch Gewaltprobleme mit den eigenen Fans. Es war ja nicht nur so die einen gegen die anderen, sogar selbst im Verein selbst, im BFC, gab es Probleme mit den Anhängern.
Ich habe übrigens noch der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, muss man ja den jüngeren Hörern auch sagen, den gab es ja damals noch. Also der RIAS hat diesen ersten Fußballskandal in der DDR auch tatsächlich kommentiert. Also es war auch im Westen ein Thema.
Der wegen seiner mangelhaften Leistungen sowieso ständig kritisierte DDR-Fußball wird damit von einem Skandal heimgesucht, dessen Einzelheiten der Öffentlichkeit trotz ausführlicher Urteilsbegründungen verborgen bleiben.
Ja, und
der mangelhafte DDR-Fußball.
Und man hat aber ja in der DDR auch immer nach pragmatischen Lösungen gesucht, ne, wo alle irgendwie ihr Gesicht noch wahren konnten. Und dann wurden also die Fußballer von Eisenhüttenstadt und von Schwarze Pumpe aufgefordert, in einer Stellungnahme zu erklären, dass das Urteil schon in Ordnung geht, so, und das, also Reue offen zu zeigen. Und dann haben die Spieler von Schwarze Pumpe sich tatsächlich hingesetzt und haben Folgendes geschrieben. Sie haben schriftlich Stellung genommen und in der Presse dann Folgendes verlautbart. Dieses Urteil ist hart für die Mannschaft und ihre Anhänger, aber richtig und notwendig. Auf ehrlicher Grundlage wird das erste Kollektiv seine Leistungen so steigern, dass die verlorene Klasse erneut errungen werden kann. Und dann haben sie es im nächsten Anlauf geschafft und sind wieder aufgestiegen. Aber es ist natürlich ein Wahnsinn, was da rund um diese beiden Vereine passiert ist, was mit den Fans passiert ist, und dass da also so zwei ganz offensichtliche Bauernopfer gesucht wurden. Aber am Ende muss man sagen, haben sie es alle richtig gemacht, die Funktionäre. Denn 1972 hat die DDR-Olympiamannschaft in München die Bronzemedaille geholt und 4 Jahre später in Montreal sogar die goldene.
Größter Erfolg im DDR-Fußball bei den Olympischen Spielen. Wow, das ist die Geschichte der Schwarzen Pumpe, Burkhard. was soll ich sagen? Ich öffne das nächste Themenfeld mal mit einer Hymne, die du gefunden hast. Die heißt?
Das Lied der Kundschafter.
Stasi-Hymne, ne?
Mhm. Ja, verkürzt kann man das so sagen.
Euer Dienst ist die Aufklärung.
Boah.
Namen bleiben geheim.
Lass es mal stehen.
Die Leistungen stets im Blickfeld der Feind. Das Gespräch mit Genossen viel zu selten daheim. Für das Tragen der Orden bleibt oft nicht mehr die Zeit. Wachsam sein, immer zu sein. Und das Herz ohne Ruhe, auch in friedlicher Zeit.
Wahnsinn.
Furchtbar, ne?
Das kriegt einem wirklich unter die Haut. Also,
weißt du, was das Schlimme daran ist?
Wenn wir so Menschen gelitten haben, ja, unter dieser Stasi, ja, fürchterlich. Es war ein Unrechtsstaat, die DDR.
Ja.
Das muss man vielleicht wirklich nochmal sagen. Genau. Also was ja auch klar war, dass viele als IM gearbeitet haben für die Staatssicherheit, ganz viele Schiedsrichter übrigens auch.
Mhm, ne? Sogar Adolf Prokop.
Und die hatten ein Interesse daran, wenn sie hochpfeifen konnten, waren sie privilegiert und konnten auch im europäischen Wettbewerb pfeifen. Also man musste sich im Prinzip ranwanzen an die Bonzen, um eben international pfeifen zu können. Und so entsteht, also ganz, ganz viele Schiedsrichter waren IMs. Das geht zurück auf Recherchen auch von Hans Leske, der übrigens ein Buch auch geschrieben hat über Erich Mielke und den DDR-Fußball.
Das ist ein bisschen anstrengend zu lesen. Ich habe das zu Hause, ist echt ein bisschen anstrengend zu lesen. Ist sehr, sehr dick, sehr, sehr kleinteilig. Das ist ja auch
eine Promotionsschrift, die dann veröffentlicht wurde. Ja. Also für einen wissenschaftlichen Text liest sich dann doch, ich glaube, es gibt noch eckigere wissenschaftliche Texte.
Ja, oder? Das stimmt.
Der hat das herausgefunden und viele, viele Szenen beschrieben, die, glaube ich, so Alltag waren im DDR-Fußball. Da gab es viele Skandalspiele. Wir hatten ja auch über eins bei Hüben wie drüben berichtet. Das war ja dieser Schandelfmeter von Leipzig 1986, wo man schon, ich sag mal, mutiger wurde, wo sowas dann auch angedeutet wurde in Veröffentlichungen, dass das ja irgendwie so nicht ginge. Und dann wurde auch reagiert. Der Schiedsrichter Stumpf, der das gepfiffen hat, der wurde tatsächlich dann außer Dienstgesetz rausgenommen, weil er hat ja diesen Elfmeter gegeben in der 4. Minute der Nachspielzeit zugunsten des BFC und da ging es um Platzierungen, ging es um die Meisterschaften der DDR und das Irre ist, dass das ja, das haben Amateuraufnahmen dann später bewiesen oder nachgewiesen, dass der Elfmeter doch berechtigt war. Ja, es gab einen riesen Aufschrei.
Es gab ein Foulspiel außerhalb der offiziellen Kamerabilder.
Ja, und da hatte man, aber das fand ich auch interessant, wo ich mich nochmal damit beschäftigt habe, dass man gesagt hat, Moment mal, also Leipzig war ja auch die Messestadt. Früher eine Leipziger Messe, das war internationales Publikum und gerade in einer solchen Stadt könnte man doch nicht so offenkundig Spiele schieben. Das war so auch ein Argument, was vorgebracht wurde. Leske hat sich intensiv mit einem Spiel beschäftigt, das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, und zwar Schwerin gegen den BFC Dynamo vom 12. Mai 1968. Dynamo gewann mit 2:1. Schiedsrichter war ein Herr Vetter. Und der Hans Leske, der Wissenschaftler, sagt über dieses Spiel:
Ich habe in den Originalakten des Ministeriums für Staatssicherheit gefunden, dass eben die Spieler von der Stasi bearbeitet wurden, Spieler und Trainer bearbeitet wurden, ein bisschen Gas rauszunehmen, sprich eben den Sieg für den BFC Dynamo zu sichern.
Ja, und der Trainer von Schwerin sagte nach diesem Spiel:
Der hat rätselhaft gepfiffen. Ich war zu der Zeit Nachwuchstrainer, habe auf der Bank gestanden dort hinten. Da wusste keiner, was mit anzufangen. Da war ein Angriff von uns, den hat er unterbrochen. Dann ist er hierher gelaufen und hat gesagt, die Bank, wo die Ersatzspieler waren, muss 10 Meter weg. Hat er so einen Angriff unterbunden. Also das war abgekaderte Sache.
Irre, ne, oder? Also einen Angriff zu unterbinden und zu sagen, Moment mal, hier gefällt mir was nicht, wie ihr da sitzt in der Coaching-Zone. Mach doch mal den Koffer bitte. Sowas, ne? Mhm. Und das Ganze passiert natürlich mit so einer gefühlten Ungerechtigkeit. Du hast ja das Ding beschrieben, das war jetzt 68, aber da waren ja auch schon die Unterschiede reingezogen, wurden Vereine umgetopft. Es war klar, das ist ein Verein, der ist gewollt, ne? Mhm. Und es wird gegen uns gearbeitet.
Ja, überleg dir mal,
da hatten sie ganz feine Antennen. Ne?
Genau, du bist Fußballfan in der DDR. Versuchst dir vorzustellen, du hast deinen Lieblingsclub und dann kommt jemand und sagt, dein Lieblingsclub gibt es ab heute nicht mehr. Der ist jetzt der
das zum Beispiel.
Der, ne, spielt jetzt in einer anderen Stadt.
Empor Lauter. Nee, raus bitte an die Ostsee. Ne?
Und das hinterlässt Rostock ja Spuren, Sven. Und wenn dann so etwas passiert wie mit dem BFC Dynamo, dann fällt das natürlich auf den fruchtbaren Boden des Zorns.
Sie wurden wirklich gehasst, glaube ich, kann man schon sagen, weil aber auch das Fundamentalste, die Integrität des Sports auf dem Spiel stand.
Absolut.
Die Leute haben nicht mehr an das geglaubt, was auf dem Platz passiert. Und das ist etwas, das erschüttert einen, der da hingeht und sagt, ich will wissen, wer der Bessere ist, wer gewinnt. Nach den Regeln des Fußballs.
Damit gab es ja auch in der Bundesliga eine ganz ähnliche Geschichte, natürlich auf einem anderen Niveau, mit einem anderen Hintergrund. Ja. Aber der Bundesliga-Skandal 71 hat ja genau denselben Punkt berührt.
Zurück ins Jahr 68, die Spieler, die auf dem Platz standen, die haben das ja auch alles mitbekommen, was da auch auf den Rängen los war. Der Schiedsrichter hatte da keinen leichten Stand, das ist ja ganz klar.
Augenscheinlich war, dass die Zuschauer nach diesem Spiel eben so in Rage gekommen sind, das habe ich in Mecklenburg noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Denn der Schiedsrichter Vetter damals musste bis nach Ludwigslust in Polizeischutz genommen werden, damit er praktisch sicher nach Hause kommt. Ne?
Ja, das hatte, muss man sagen, alles Methode war auch eines der Ergebnisse von Leske.
Beim Schweriner Spiel beispielsweise gibt es in der Tat ein Untersuchungsbericht, sowohl der Schweriner Stelle als auch der Berliner Zentrale. In diesem ist auch enthalten, dass eben Aussagen von Angehörigen der deutschen Volkspolizei, die eindeutig besagen, dass Schwerin verpfiffen worden ist, dass sie sowas noch nie erlebt haben. Und es wurden auch dann Tage danach IMs in Schwerin in bestimmte Szenekreisen eingeschleust, um die Stimmung herauszuholen. Und die haben alle bestätigt, dass eben in der Schweriner Bevölkerung ein wahnsinniger Unmut da ist, dass dieses Spiel eben gnadenlos verpfiffen worden ist.
Ja, schon Irrsinn, ne? Also wir sind in den ausklingenden 60er Jahren, es geht rüber in die 70er Jahre.
Und das ist ein Beispiel von vielen, ne?
Ja, du hättest wirklich viele bringen können. Und das ist so, dass das Irrsinnige, dass Dinge so verordnet sind. Anderes Beispiel, du hast eben den DTSB in den 70er Jahren ins Spiel gebracht, der Rahmentrainingspläne auch für alle Sportarten rausgegeben hat, unter anderem für Fußball. Und die sollten dann eben auch abgearbeitet werden von den Topvereinen. Das Problem war nur, dann hat man vielleicht Trainingspläne von zu dem Zeitpunkt erfolgreichen Volleyballern genommen oder Schwimmern und die dann auch auf andere Sportarten einfach rübergestülpt. Und da hat man im Fußball ziemlich schnell festgestellt, das bringt ja überhaupt nichts, hat aber, um den Plan zu erfüllen, pro forma das alles ausgefüllt, aber ganz anders trainiert. Also es war natürlich eine crazy Situation im DDR-Fußball. Die 70er Jahre waren geprägt von Spielen, vor allem natürlich zwischen Dynamo Dresden und dem BFC Dynamo. Der Stachel aus den 50er Jahren, der saß noch tief in die Genugtuung, war natürlich total groß bei Dynamo Dresden, dass man als erste Mannschaft aus der DDR das Double holen konnte. Man gewann da zum Beispiel 71 das Endspiel im Pokal gegen den BFC Dynamo mit 2:1. In der Verlängerung war es Klaus Sammer, der Vater von Matthias Sammer, der den Siegtreffer erzielt hatte und auch das 1:0 für Dynamo Dresden. Also um vielleicht auch mal so ein Verständnis für die Größe eines Vereins aufzubauen von Dynamo Dresden. Er hat eine Riesentradition, dieser Verein. Ne? Ja, die 70er waren geprägt von Dynamo Dresden. Der erste FC Magdeburg spielte da natürlich auch seine Rolle, aber mehr und mehr kam der BFC Dynamo voran und bei einer Meisterfeier, es war 78, wurde Dixie Dörner auch mit den Wörtern zitiert, als er dann die Trophäe in Empfang nahm. Ja, jetzt habt ihr häufig genug hier den Meistertitel geholt, jetzt ist mal der BFC dran. Ja, und das war der BFC auch, ne? Wurde dann Meister 1979. Die Herbstmeisterschaft wurde da errungen mit 25:1. Also das war natürlich ja fast schon beängstigend dominant. Und Trainer war unter anderem Jürgen Brooks, der dann 10-mal hintereinander, also da begann dann wirklich diese Meisterserie vom BFC.
Und der war bei allen 10 Meisterschaften auf der Bank?
Ja, der war bis zum Ende war der mit von der Partie. Und die Folge davon war natürlich auch, dass man im Europapokal der Landesmeister spielte. Und da wurde es ja wieder ein bisschen knifflig, denn so stellte man sich natürlich auch der Konkurrenz aus Westeuropa. Und da gab es interessante Spiele. Wir können also natürlich reden über das Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Ja, da spielte man zu Hause im Hinspiel 1-1. Das war 1982. Am Ende dieser Saison hatte der HSV übrigens dann gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und im Rückspiel verlor der BFC, also Manni Kals hat die ganz verrückt gemacht, der BFC dann mit 0-2. Andere fürchterliche Niederlage für den BFC. 88 meine ich gegen Werder Bremen. Man hatte das Hinspiel 3-0 gewonnen und wähnte sich schon, das war in der ersten Runde, auf dem Weg in die zweite, gerade gegen Werder Bremen. Ich meine 88, ne? Da kannst du dir vorstellen, was das für eine Bedeutung gehabt hat. Und dann verloren sie das Spiel mit 0-5. Und der BFC, vielleicht mal merken, ist die erste Mannschaft aus Deutschland, die auf englischem Boden im Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, und zwar mit 1-0 bei Nottingham Forest. Das ist wirklich 1980.
Und damals ein Titelverteidiger, Europapokal der Landesmeister.
Sag mir nicht, gegen wen Nottingham Forest da gewonnen hat, unter anderem.
Sag ich dir nicht.
Ach komm, das überlasse ich dann den Jungs vom DDR-Fernsehen.
Dass Nottingham auch auf Gegners Platz ein überaus beachtenswerter Kontrahent ist, sollen die folgenden Szenen beweisen.
Vor knapp einem Jahr stand Nottingham schon einmal kurz vor dem Pokal K.O. Damals erreichten die Engländer zu Hause gegen Köln nur ein 3-3.
Ach, Köln war's.
Auf Gegners Platz allerdings demonstrierte der Cup-Gewinner in eindrucksvoller Manier seine Auswärtsstärke. Und siegte durch ein Kopfballtor von Boyer mit 1-0.
Ja, das Spiel in Nottingham hatte der BFC mit 1-0 gewonnen. Man war stolz wie Oscar. Es war ein Viertelfinale. Es war nicht eine erste Runde, sondern es war ein Viertelfinale in England. Und dann kam es zu diesem Heimspiel. Man war, naja, nicht siegessicher, aber man dachte, okay, komm, ey, wir haben im Westen gewonnen. Das feiern wir jetzt mal im DDR-Fernsehen aber richtig ab. Es gab so eine kleine Presseschau, die dauert ein bisschen länger, aber ich finde sie einfach lustig.
Natürlich fand der überraschende Erfolg der Berliner auch in Englands Presse seinen Niederschlag. So stellt der Daily Mirror seinen Bericht unter die Schlagzeile Black Forest und führt weiter aus. Der Meister braucht nun ein Wunder. Wunder geschehen manchmal, wenn es aber nicht der Fall ist, dann steht Forrest 2 Wochen vor dem Verlust seines stolzesten Besitzes, dem Europacup. In der Daily Mail liest man unter der Schlagzeile Verblassendes Forrest ein herrliches Tor. Schnell herausgeschossen durch Hans-Jürgen Riediger, dem Besten einer sehr guten Berliner Mannschaft. Es deutet sich das Herausbilden einer neuen europäischen Fußballstreitmacht an. Der Daily Star stellt seine Ausführungen unter die Frage Forrest Begräbnis in Berlin. Und zitierte Manager Brian Clough, schreibt uns nicht ab. Das war die Botschaft von Forest-Chef Brian Clough. Nur wenige Minuten nach der Niederlage prophezeite er, wir können in 2 Wochen in Berlin den 2. Gang gewinnen.
Ja, und das haben sie auch getan.
Ja.
Mit 3-1 haben sie gewonnen. Und das war das Ende vom BFC in der Saison im Europapokal der Landesmeister. Und es ging halt national ziemlich viel in der Zeit, aber international dann weniger. Aber es wurde schwerer und schwerer, Meister zu werden. Ein letztes Mal wurde der BFC dann 1988 DDR-Meister. Und ich habe ein Lied gefunden, das immer wieder gesungen wurde in den 80er Jahren in den Stadien der DDR. Steht in einem Buch, was ich hier gelesen habe. Wie heißt das? Der Meisterclub. BFC Dynamo von Jörn Luther und Frank Willmann. Und das ist ein Bänkelsang, sagen sie. Der Text geht wie folgt. Beim BFC geht's gut voran, dank Prokop, Dumpf und Habermann. Und bei der Schieberei 4 Wenzel sind Rosner, Henning, Purz und Stenzel. Da fragt man sich, wie heißt der Mann, der so geschickt setzt Schiris an? Hans Einbeck kommt von der Spree, ist Mitglied gar beim BFC. Doch Schiris im EC-Pokal sind unbestechlich und neutral. Nun schlägt Dynamos schwere Stunde. Das Aus kommt in der ersten Runde. Das wurde gesungen. Also, ach ja, da gab es ja auch so viele Gesänge nach Lutz Eigendorf. Ich meine, es gibt ja auch diese Fluchtgeschichten. Ich habe mit Falko Götz gesprochen, der, als sie in Jugoslawien dann spielten, da geflohen ist mit einem Mannschaftskollegen mit, ach, das ist ja abenteuerlich. Da gibt es auch einen tollen Film jetzt, der frisch gedreht wurde. Da waren sie nochmal in den alten Schauplätzen. Es gibt so viele Geschichten rund um diesen BFC, der vielleicht ein Spiegel der DDR an und für sich war. Wie ja, fürchterlich und wie gewollt es war.
Ja, ich glaube auch nach der Wiedervereinigung ja auch, da spiegelt sich ja in diesem Verein, vor allen Dingen in der Anhängerschaft, auch viele gesellschaftliche Probleme wieder. Die hatten ein großes Nazi-Problem.
Haben sich umbenannt auch, ja, ziemlich direkt.
Und dann haben sie sich wieder zurückbenannt. Und, ja. Aber der sportliche Erfolg ist nie wieder so zurückgekommen und gibt eigentlich all denjenigen recht, die den Erfolgen des BFC auch zu Zeiten des DDR-Fußballs immer sehr skeptisch gegenüberstanden.
Aber merkst du es auch, wenn man sich darüber unterhält? Ich kam jetzt eben zu diesem Schluss, ja, so als ein Spiegel der DDR, so fürchterlich und so gewollt, aber es gab natürlich auch Schönes, was in der DDR passiert ist, ja, also Zwischenmenschliches und so. Ich will das ja überhaupt, steht mir gar nicht zu, das final zu beurteilen, aber ich glaube, ja, diese ganzen Stasi-Geschichten sind einfach entsetzlich rund um diesen Verein und sie haben ihn begleitet und werden ihn immer begleiten. Er wird immer damit in Verbindung gebracht.
Ja. Naja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als uns irgendwie vorsichtig anzunähern an eine Zeit, die wir so ja gar nicht hautnah miterleben konnten. Also das Einzige, was ich über den BFC Dynamo noch in Erinnerung habe, ist, dass mein Cousin Wolfgang aus Magdeburg die furchtbar fand. Mhm. Und das aber auch, ja, also er hat das auch nur einmal gesagt und hat es aber auch jetzt nicht irgendwie gelebt oder so, sondern hat einfach sein Zimmer mit Magdeburg Postern zugekleistert.
Ja.
Ne, hat er auch allen Grund dazu gehabt. Du, wir haben noch, lass uns mal noch jeweils noch eine Mail lesen zum Abschluss, damit wir noch mit ganz schönen Dingen rausgehen. Du hast, glaube ich, noch eine da oben liegen bei dir.
Wo auf deinem. Wo hast du mir die hingelegt?
Also? Du hast sie, Sven, bevor
ja,
ich.
Ich habe ja hier wieder.
Da oben liegt sie doch, da. Du hast doch eine Brille auf jetzt.
Fang du mal an, ich such die.
Ja.
Ja.
Also, der Thomas Reinig hat uns geschrieben und eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Die geht über 2,5 DIN A4 Seiten, ist fast eine eigene Jogo-Folge. Und er hat uns gefunden und ist seitdem so geflasht, dass er eine ganze Menge einfach loswerden musste und fühlt sich in unserem Podcast auch sehr oft an Gespräche mit seinem Opa erinnert. Und bei diesen Gedanken an meinen Opa und Fußball fällt mir auch wieder die Geschichte ein, wie ich im 1973 das Pokalfinale zwischen Gladbach und Köln verhagelte. Ich hatte in der Schule 2 Karten für das Polizeifest im Berliner Olympiastadion bekommen und überhaupt nicht auf dem Schirm, dass an diesem Tag das Pokalfinale im Fernsehen lief. Da mein Opa selbst Polizist gewesen war, wollte ich ihm mit den Karten eine Freude machen. Er wiederum wollte mir diese Einladung nicht abschlagen und willigte schweren Herzens ein. Also sie wollten eigentlich beide nicht hin, wollten eigentlich beide Fußball gucken und saßen dann beim Polizeifest im Olympiastadion. Glücklicherweise ja, gab es die Verlängerung, sodass wir rechtzeitig zu Günter Netzers Siegtor zurück waren. Auf der Heimfahrt hatten wir die letzten Minuten der regulären Spielzeit bereits bei SFB2 im Autoradio in seinem Ford 17M. gehört.
Oh, was für ein schönes Auto.
Ganz tolles Auto im 17M.
Ja.
Ja, also er schreibt und schwärmt und ich habe diese Mail wirklich sehr genossen und Thomas, ich habe dir auch zurückgeschrieben und wann immer du Ideen hast oder Anmerkungen, schreib uns oder schreibt uns alle, wenn ihr wollt, an info@jogo-bonito.de.
Absolut.
Und was immer ich hinkriege und schaffe, versuche ich dann auch umgehend zu beantworten.
Ich kann die auch alle lesen. Die kommen ja auch bei mir im Postfach an. Du antwortest, aber ich lese die auch mit großem Vergnügen und muss sagen, das ist wirklich eine Freude, von euch zu hören, eure Geschichten hier zu lesen, selbst wenn wir sie nicht alle hier präsentieren können. Schreibt uns gerne, ich wiederhole das nochmal, info@jogo-bonito.de ist unsere E-Mail-Adresse und wo ich doch jetzt mal wieder als Vertriebsleiter unterwegs bin, sage ich gerne, wir haben 2 Auftritte. Moment, wenn das gesendet ist, ist der erste immer noch. Mhm. Klar, dann ist der im Fußballmuseum am 16.
Am 11.
April. Am 11. April.
Ja.
Am 11. April im Fußballmuseum. Kommt doch einfach da vorbei. Oder am 5. Juni in der Zeche Karl. Da hatten wir schon mal einen Auftritt, das war Open Air, das war wunderbar. Für beide Auftritte gibt es Tickets und den Link zu beiden Auftritten haben wir in den Shownotes. Und der Club de Jugadores. Einer hat uns mal geschrieben, ja, bin ich denn jetzt auch, wenn ich gespendet habe, im Club de Jugadores? Also ich muss da vielleicht was erklären. Es ist nicht so, dass man da Vereinsmitglied wird oder so, sondern wir haben einfach gedacht, Mensch, dann fühlt ihr euch vielleicht im Club der Unterstützer zugehörig und wir erwähnen jeden Vornamen derer, die uns hier finanziell ihre Aufwartung leisten. Die werden vornamentlich in den Shownotes auch erwähnt. Macht das bitte. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes oder unter jovo-bonito.de.
Es gibt keinen Mitgliedsausweis.
Es gibt keinen Mitgliedsausweis, nein.
Obwohl das auch schon angeregt worden ist. Es wurde auch schon mal angeregt, dass wir so eine Art...
Wir sind kurz davor, auch was rauszuhauen. Also,
komm.
Ich glaube dran.
Echt?
Ich glaube dran, dass es noch kommt. Du nicht?
Nee.
Ich glaube schon. Ich glaube, es kommt Merch. Ich glaube das. Liebe Leute, das war Blackbox DDR.
Hast du jetzt gar keine Mail?
Willst
du
die? Ich habe sie nicht gefunden. Was ich guck dir mal, jetzt, beschreib was? Doch meinen Schreibtisch hier.
Ja, du
hier
hast
steht
doch,
ein leeres
da ist
Bier.
Doch links liegt doch.
Nein, das sind andere.
Das kann doch nicht, dann lese ich noch eine vor.
Ja gut, dann liest du noch mal eine vor.
Das ist ja wirklich furchtbar mit dir, dass du alles, dass du so unordentlich bist, so schlecht organisiert.
Ich hab einfach zu viel zu tun.
Ja. Der Peter Tönes hat uns geschrieben, der schreibt uns ja häufiger und ich möchte das gerne noch loswerden, weil wir uns ja auch viele Gedanken darüber gemacht haben, ob die Geschichte der Spielerfrau wirklich drei Teile
wert war,
gebraucht hat. Und er schreibt uns also, spätestens seit der zweiten Folge über die Spielerfrauen ist euer Podcast Grimme-Preis verdächtig. Die von euch hergestellten Zusammenhänge von der damaligen Rolle der Frau, zum Beispiel in der Sendung Der siebte Sinn, mit der unverkennbaren Stimme und dazu zum Teil völlig gegensätzlichen Spielerfrauen waren sehr aufschlussreich. Für eine interessante Masterarbeit zu diesem Thema habt ihr exzellente Vorarbeit geleistet.
Aber das ist die Folge Buch. Haben wir aber auch Lack bekommen, ne? Wir würden da so geifern und
wer. Du alles wirst geifern.
Nein, ich überhaupt nicht. Also nichts liegt mir ferner. Ich bin das Nein. Emanzipierteste überhaupt hier in
das
Deutschland.
Stimmt. Das stimmt.
So, ich würde sagen, nächste Woche Oster. Ist das, Moment, wir erscheinen immer Dienstag, also wir machen Urlaub. Es ist jetzt sind Osterferien und wir sind mit Familie unterwegs.
Ja, ich bin du bist in Schweden. Mit Familie unterwegs. Du Meine musst, Familie ist ohne mich unterwegs.
Du musst knechten, oder
ja,
was?
Ja, ich habe einfach so viel Arbeit in der Zeit. Ich schaffe keine Schokofolge.
Nein, ich versuche mal wieder irgendwie ein Hecht aus dem See zu ziehen. Mhm. Ich bin guten Mutes. Ich habe viele neue Techniken, die ich jetzt mal anwenden kann. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder hier.
Wusstest du eigentlich, dass es in Berlin mal einen Sportverein gab, vielleicht sogar noch gibt, der Gutsmuts Berlin heißt?
Gutsmuts? Mhm. Die Gutsmuts?
Ja, die heißen so.
Gutsmuts?
Ja, schlag das mal nach. Kannst du mal machen jetzt, wenn du weg bist.
Ja, ich habe ja Gutsmuts, Zeit.
Gutsmuts Berlin.
Soll ich dir eins sagen? Mhm. Ich habe die Zusage von Günter Netzer.
Ja, weiß ich.
Kurz nach den Ferien werde ich mich mit ihm unterhalten. Er wird ja 80 dieses Jahr.
Ja.
Machst du das da eigentlich da mit diesem Netzer-Ding?
Mhm. Das wird super.
Ich glaube auch,
das Wir haben neulich telefoniert. Wird. Ich glaube, das wird der absolute Kracher.
Also wo feiert ihr dann?
Im Wendland.
Im Wendland? Mhm. Den 80. von Günter Netzer?
In der Dorfkneipe, ja. Wir werden das rechtzeitig bekannt geben. Vielleicht schalten wir
dich
dann auch.
Ich werde das erzählen, dass es passiert.
Vielleicht schalten wir dich auch noch irgendwie dazu, damit wir dann auch eine. Vielleicht machen wir eine Jogo-Live-Folge, eine ganz eigene daraus.
Die Idee finde ich echt abgefahren.
Ja, ich finde es auch super. Aber da kommen die näheren Infos kommen noch und wenn da Zeit und Ort fest sind, dann gebe ich das rechtzeitig bekannt. Da gibt es, glaube ich, 300 Plätze und die werden relativ schnell weg sein.
Ah, noch etwas Wichtiges. Entschuldigung. Wirklich etwas Wichtiges.
Was denn?
Ja, sonst denken die Leute, was ist denn jetzt los? Wir haben eine neue Bankverbindung. Das war ja so, ich wurde angeschrieben von der einen Bank, wo wir jetzt, also die IBAN, die wir haben, die haben wir verändert in den Shownotes, ist total wichtig. Und auch auf der Homepage. Mhm. Wir haben eine neue IBAN, weil ich Sparfuchs ein Konto genommen habe, was so ein Sparkonto ist. Und dann haben die mich irgendwann mal angeschrieben und gesagt, ja, sie kriegen ja da die Überweisungen drauf, aber es ist ein Sparkonto, Herr Pistor. Mhm. Und die haben gesagt, wenn das so weiterläuft, wir schmeißen dich im Juni raus. Das heißt, ich muss da jetzt irgendwie das leer räumen,
ja.
Was schnell geht. Und ich habe jetzt ein neues Konto aufgetan. Es gibt eine neue IBAN. Die findet ihr in den Shownotes und auch auf unserer Homepage. Für alle die,
mit das ist echt ein
wichtiger Hinweis, für alle die, die Daueraufträge eingerichtet haben, bitte Leute, wir finden das super. Es können ja auch neue dazukommen. Aber nehmt die neue IBAN. Ja. Erzähl du mal was, dann erzähle ich, wie die lautet, die IBAN. Du musst jetzt noch was erzählen, Burkhard.
Ja, also wir sind auch noch offen, was die nächsten Themen angeht, aber wir müssen uns natürlich jetzt auch zwingend mit der anstehenden Fußball-Europameisterschaft beschäftigen und haben da auch schon so die ein oder andere Idee, was wir da machen, und wollen uns da jetzt aber auch nicht so so den ganz offensichtlichen Dingen hingeben. Also mir schwebt ja vor,
ich schon.
Ja, das weiß ich, aber mir schwebt ja vor, ich würde gerne was über die vergessenen Europameisterschaften machen, also über die ersten drei. Also bei den ersten beiden war ja Deutschland nicht dabei und bei der dritten wollten sie dann und haben es irgendwie nicht hingekriegt. Mhm. Und über diese ersten Endrunden, da weiß man eigentlich nicht viel und da gibt es aber trotzdem eine ganze Menge zu erzählen. Also das wird auf jeden Fall ein Thema sein bis zum Sommer.
Burkhard, ich habe es jetzt aufgemacht. Also das ist die neue IBAN lautet DE.
Willst du das jetzt echt bekannt geben?
Ja, ja, klar. Mit der Schlussnummer, ihr müsst darauf achten, die Schlussnummer dann 769801. Das ist die neue IBAN.
Hast du das jetzt ganz verlässlich vorgelegt? Du hast ja, die Brille nicht auf,
Sven. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich muss diesen Neuendorf-Move so, pff, weißt du, zack, schnell die Brille auf. Also ich lese sie jetzt ganz vor. DE 84 5002 40 24 12 33 76 98 01. Und jetzt sind 78,23 Euro drauf und wir haben in diesem Quartal 3 Cent Zinsen. Burkhard, davon können wir einmal essen gehen. Und das war's.
Ja.
Bei dem, was du alles isst.
Ja.
Hast du vorgenommen, eigentlich abzunehmen über den Sommer oder du bist wieder dabei, ne?
Warum sollte ich dir das erzählen?
Weil wir seit 20 Jahren zusammen sind.
Ja, aber was interessiert dich? Mein Körper interessiert dich schon seit 20 Jahren nicht mehr.
Womit wir wieder bei deinem Fikus wären. So. Also, bleibt uns gewogen, ihr wisst Bescheid, ne? Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüss, sagen der Burkhard.
Und das war
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.